eigentlich der Titel dieser einen Arbeit von mir, die die Bank Austria angekauft hat und da jetzt im Kunstforum ausstellt. Also ich glaube, jetzt bin ich mir gar nicht so ganz sicher, aber wann dann vorerst? Wann dann vorerst?
1, 2, 3, 4.
Herzlich willkommen beim Podcast vom BACA Kunstforum Wien zur Ausstellung Wann immer vorerst, das bis 7. Oktober 2007 im BACA Kunstforum Wien bei freiem Eintritt zu sehen ist. Als zusätzliches Schmankerl gibt es am 6. Oktober 2007 im Rahmen der Langen Nacht der Museen um 20 Uhr die inszenierte Buchpräsentation Hier spricht Radio PMR. Vorerst aber spricht Manfred Horak, der Ihnen eine gute Unterhaltung wünscht. Die Musik in diesem Podcast stammt übrigens von den diversen Preisträgern des BACA Artist of the Year, also vom Jazzmusiker Martin Reiter, ebenso wie von Bassklarinettistin Petra Stump, sowie vom Gustav Mahler Jugendorchester und natürlich auch vom aktuellen Preisträger, dem Azis Quartett. Vorerst aber einmal zur Ausstellung. Der Titel der Ausstellung Wann immer vorerst ist einer Arbeit von Michael Kinzer entnommen und kann als Prämisse gelten, unter der Sammler tätig werden. Das Bestreben, wichtige Arbeiten zu entdecken und zu erwerben, bevor sie der allgemeine Kunstmarkt entdeckt. Ich bitte daher gleich einmal Michael Kinzer vor das Mikrofon.
Also ich verwende immer so ephemere Worte, wie man das nennt, die eben so, also so erstens immer mit so einer Beiläufigkeit, aber doch, also mit einer gewissen Beiläufigkeit alle einen abgegrenzten Zeitraum ansprechen. Also diese Worte verwende ich immer wieder bei meinen Skulpturen. Und häufig hat das auch mit dem Ort zu tun, wo es steht. Also ich habe auch größere Arbeiten aus Glas gemacht, die oft als Installation für einen bestimmten Ort gedacht waren. Und aber auch nicht immer nur mit Text, also diese überlagernden Texte ist halt eine Variante davon, auf die ich mehr oder weniger zufällig gestoßen bin, ursprünglich, aber das hat sich halt dann so entwickelt. Also das ursprünglich angefangen habe ich mit diesen Blöcken, also 1990 habe ich die ersten gemacht und damals habe ich nur mit Silikon gearbeitet und das Silikon ist ja auch der Kleber für das Glas und ich habe das aber nicht einfach sauber an den Rändern geklebt, sondern eben im Grunde als Mal- oder Zeichenmittel auch verwendet zwischen den Scheiben. Also das sind so viele Scheiben gewesen, dass das wirklich frei als Block steht und das ist aber immer noch, es wird schon ziemlich grün dann, das Glas hat ja eigentlich so einen Grünton, es wird schon ziemlich grün, aber man sieht immer noch durch und das ist halt auch der Gedanke so einer plastischen Zeichnung und das Überlagern der verschiedenen Schichten und dass man eben durch diese Überlagerungen eben zu einem Volumen und damit zu dieser Skulptur kommt. Und zu der Zeit konnte man noch dieses sogenannte Altglas kaufen, was die Glasereien damals ausgebaut haben, alte Schaufensterscheiben, und da standen eben sehr oft so Fragmente von Werbung oder von diesem Geschäft so drauf, meistens nur Fragmente, also man hat irgendwie ein paar Buchstaben lesen können und das habe ich anfangs immer mühsam runtergewaschen, bis ich dann einmal drauf gekommen bin, dass mir das eigentlich so auch sehr gut gefällt. Aber es geht jetzt nicht ums, es geht, das Wesentliche daran ist also sozusagen der Versuch dabei, eben sowas wie Sprache, ähnlich wie das Glas selbst, mit sozusagen als Bildhauer zu bearbeiten, nicht? Und das, man kann ja diese Dinge alle nicht mehr lesen, die da draufstehen, aber sie verdichten sich eben zu diesem Ding, was sie sind, genauso wie das Glas selbst, und das ist eigentlich das, was mich interessiert, nicht? Weil allein das, dieses Wort in der Literatur Dichtung, nicht? Sagt ja auch aus, dass man auch in der Literatur oder in der Lyrik eben Sprache verdichtet. Und das macht es dann interessant und das interessiert mich parallel halt natürlich auch sehr als Bildhauer.
Bei der Ausstellung Wann immer vorerst sind Werke aus der Kunstsammlung der Bank Austria Kreditanstalt zu sehen, die ja zu den bedeutendsten privaten Sammlungen österreichischer Kunst nach 1945 zählt. Die BACA-Sammlung ist das Resultat einer intensiven 60-jährigen Sammlungstradition mit dem Schwerpunkt Malerei, Fotografie und Aktionismus. Seit 2003 legt die BACA auch ein besonderes Augenmerk auf den vielfältigen und sehr spannenden Kunstmarkt in Zentral- und Osteuropa. Das Wort hat daher nun Katja Erlach, ihres Zeichens Verantwortliche für das Kultursponsoring der Bank Austria Kreditanstalt.
Man kann durchaus sagen, dass eigentlich nach dem Krieg gezielt angefangen wurde, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Und zwar in der Hinsicht, dass man nicht mehr nur noch einfach Kunst gesammelt hat, sondern dass man schon auch beschlossen hat, zwar auf Seiten der Z, der Zentralsparkasse, einen der Vorgängerinstitute, gezielt zeitgenössische österreichische Kunst zu sammeln. Also das ist sicherlich ein erster, sozusagen ein erstes Datum, das man setzen kann, weil hier auch wirklich ein Plan dem Ganzen zugrunde gelegt wurde. Und das ist hinsichtlich der Kunstsammlung noch heute so. Also wir sammeln noch heute schwerpunktmäßig zeitgenössische österreichische Kunst, mittlerweile etwas angereichert durch Kunst aus Zentral- und Osteuropa, weil wir dort ja auch einen geschäftlichen Schwerpunkt haben. Ansonsten würde ich sagen, geht das Ganze doch schon 30 Jahre zurück, gute 30 Jahre. Damals hat die Kreditanstalt eine Kooperation mit der Jeunesse aufgenommen, also mittlerweile Österreichs größten Konzertveranstalter. Und das war damals, so kann man das zumindest nachlesen, eigentlich einmalig und neu, dass man ganz gezielt mit einer Organisation über Jahre hinweg ein Sponsoring eingeht. Ich muss allerdings auch sagen, die Bank Austria Kreditanstalt sieht Kunst, ihre Sammlung, nicht in dem Sinn als Wertanlage. Das ist schon ein Teilnehmen an der Gesellschaft, nicht nur am wirtschaftlichen Leben, sondern auch am gesamtgesellschaftlichen Leben. Das ist natürlich auch Repräsentation, aber es ist auch Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst und damit mit der jeweils existierenden Gesellschaftsform oder Gesellschaft, wie sie sich zu dem Zeitpunkt darstellt. Und indem das keine Wertanlage ist, kann man natürlich auch in gewisser Weise offener sein, weil man einfach sagt, wir sammeln das. Natürlich sind wir bemüht, einen repräsentativen und auch qualitätsvollen Überblick zu liefern. Aber wie gesagt, da gibt's die Expertin. Wir nehmen uns ja eben wirklich eine Expertin, die auch gerade in der modernen Kunstwelt sehr zu Hause ist, in der Galeriewelt und die sozusagen für den Kunsteinkauf zuständig ist und die ganze Zeit darauf verwenden kann. Also jemanden, der wirklich sehr tief im Thema drinnen ist. Zurückkommt auf die Frage, würde ich also wirklich sagen, die BACA ist weiterhin offen. Und wenn man sich jetzt die Namen, die in der Ausstellung hängen, anschaut, sieht man einfach auch, das sind wirklich alles Namen, die jetzt modern sind, in sind, wie man das nennen will. Das ist nicht ein Nitsch nur oder ein Frohner oder ein Prachensky, die immer noch Namen haben, sondern das sind eben wirklich auch altersmäßig ganz junge Künstler. Also, und das ist ja auch noch ein Bestreben von der BACA, dass wir sehr stark darauf abzielen, junge Künstler zu fördern. Das geht natürlich gerade, also sieht man auch in der modernen Kunst oft einher mit ganz moderner Kunst. Mhm. Also es sollen wirklich immer sehr junge Künstler sein, die da Teil unserer Sammlung werden oder Teil unseres gesamten Sponsoring-Konzepts.
Mhm. Was man natürlich in der Musikförderung sieht, sehr gut, das hat die Petra Stumm letztes Jahr.
Da haben wir uns sehr weit vorgesagt.
Einerseits, aber ich glaube, das war eine recht gute Entscheidung.
Ja.
Wobei, also eben, Sie sagen, mit Petra Stumm haben Sie sich sehr weit vorgewagt. Stimmt, was halt in den klassischen Bereich der neuen Musik hat anbelangt, aber andererseits fördern Sie natürlich auch Jazzmusiker, eben wie den Martin Reiter oder Lorenz Raab zum Beispiel. Das ist aber relativ neu sozusagen, dass Sie da die Grenze gebrochen haben. Oder überschritten haben, besser gesagt?
Relativ neu, wobei tatsächlich, wir haben also ganz kurz darauf zurückkommen, neben der...
Ich möchte auch noch was einwerfen, weil das Boy und Bass ist ja auch ein gefördertes...
Richtig, genau. Genau. Wir haben drei Schwerpunkte, wobei das natürlich immer an den Ecken ein bisschen ausfranst, aber die Schwerpunkte sind die bildende Kunst, die klassische Musik, Konzertmusik, aber nicht Oper, nicht Gesang, und der Jazz. Der Jazz ist in der Intensität, in der wir ihn fördern, vergleichsweise neu. Tatsächlich besteht aber die Kooperation mit dem Vienna Art Orchester schon 20 Jahre. Ist in dem Fall über den Herrn Randler gekommen, der ein großer Jazzliebhaber war, stammt also noch aus der Z-Zeit, aber es besteht die Kooperation. Aber das war natürlich eine Einzelgeschichte. Wir haben uns irgendwann entschieden, auch den Jazz dazu zu nehmen, weil er natürlich auch wieder Ausdruck einer, wenn man klassische Musik auf der einen Seite hat, so modern die ist, ist es doch, es hat eine andere Atmosphäre. Jazz steht für eben doch für modern, steht für zeitgenössisch, steht für Dynamik, für Improvisation, steht ein bisschen für etwas anderes. Außerdem, wir sind ja keine Heiligen, hat er einfach auch eine unheimliche Entwicklung gerade in Österreich, also erlebt. Jazz ist einfach auch in Österreich innen und man trägt auch zum eigenen Image dabei. Das ist gut fürs eigene Image, wenn man Jazz fördert. Und neben dem Vienna Art Orchestra sind wir Hauptsponsor des Porgy & Bess und fördern eben den Hans-Koller-Preis in zwei Kategorien. Newcomer of the Year ist die eine, weil es wieder zu unserem Konzept, junge Künstler zu fördern, passt. Und da sind eben sowohl der Lorenz Raab als auch der Martin Reiter zwei sehr schöne Preisträger, mit denen wir auch sehr gerne zusammenarbeiten. Klassische Musik ist zum einen mal heraus entstanden aus der Jeunesse, die ja natürlich vor 30 Jahren auch noch anders aufgestellt war und sich sehr stark, wenn ich das richtig weiß, in diesem Bereich hauptsächlich Konzertmusik engagiert hat. Das ist ein bisschen einfach eine geschichtliche Entwicklung. Wir sind schon auch Donator der Staatsoper, aber das läuft auf einer anderen Ebene, das ist nicht die Kultursponsoring-Ebene. Das hat sich einfach entwickelt, also das hat sich aus vielen Kooperationen entwickelt und eine Kooperation, die das natürlich ganz stark mitgeprägt hat, ist die mit den Wiener Philharmonikern. Also mit denen kooperieren wir jetzt nicht im Rahmen eines Gesamtsponsorings, aber im Rahmen sehr vieler Projekte. Wir kooperieren auch mit Ensembles der Wiener Philharmoniker. Wir haben ja gemeinsam mit den Philharmonikern einen Sommerkurs im slowenischen Trenta, wo wir junge Streicher aus Ost- und Zentraleuropa eine Woche lang unterrichten lassen von Vertretern der Philharmonikern. Und wenn man natürlich mit einem der Weltklasse-Orchestern zusammenarbeitet, dann bleibt man auch auf der Schiene drauf. Und dann gibt es eigentlich keinen Grund, nochmal rechts und links bei Gesang oder bei Opernmusik zu schauen. Und ich sage mal, ich persönlich finde auch einfach immer in der Begrenzung liegt dann eigentlich die Möglichkeit, sehr viel Nachhaltiges zu schaffen und irgendwann auch mal doch tatsächlich in der Öffentlichkeit zu platzieren, die sponsern Konzertmusik. Also das ist ja nicht immer so leicht darstellbar. Und wenn man jetzt ganz viele verschiedene Sachen macht, dann ist das in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr spürbar. Aber es ist sicherlich einfach auch eine geschichtliche Entwicklung.
Wie kommt es zu einer Entscheidung, wer gefördert wird?
Also es gibt natürlich immer, es gibt persönlich beeinflusste Entscheidungen, ganz klar. Es gibt eine Mischung aus Dingen, die an uns herangetragen werden, bevorzugt Projekten, und aus Dingen, die wir aufgrund von Empfehlungen mit initiieren. Ich würde mal sagen, die mehrheitliche, größere Kooperationen entstehen aus Dingen, die aus persönlichen Kontakten entstehen, aber sie müssen uns schon auch gefallen, sie müssen hineinpassen oder aus Dingen, die wir mit initiieren. Also wir haben zum Beispiel, wir machen ja eigentlich keine Literatur mehr. Früher hat die CA mal die Literatur rund um die Burg gemacht, haben aber mittlerweile mit dem Visa Verlag und Kulturkontakt Austria einen Literaturpreis ins Leben gerufen. Den großen Preis für osteuropäische Literatur. Das ist zum Beispiel einfach aus dem Kontakt mit Visa und Kulturkontakt mit der Frau Türk entstanden, mit denen wir ja schon eine osteuropäische Buchreihe auf den Markt gebracht haben und wo die dann einfach gesagt haben, oder es wäre doch toll, wenn wir auch einen Preis hätten. Der ist tatsächlich sogar noch, die Anregung kam sogar von Kollegen aus Osteuropa. Dann hat man einfach Experten in einem bestimmten Thema und mit denen gestaltet man ein neues Projekt, das zu den Sponsoring-Grundlinien passt. Also wir hatten ja auch die Ausstellung Serie Zentral, die haben wir mit dem Ernst Hilger zusammen aufgezogen. Die wird jetzt gerade ein bisschen umstrukturiert. Also ich sage, es ist eine Mischung, aber der Schwerpunkt liegt schon bei den großen Dingen eher, dass wir das mit initiieren. Thank you.
Kuratiert wurde die Ausstellung wann immer vorerst von Dr. Ariane Neuberger.
Als ich begonnen habe bei der Bank vor in etwa 6 Jahren, ist mir aufgefallen, dass gewisse Schwerpunkte in der Sammlung schon vorhanden sind. Zu Aktionismus, dann auch Malerei. Und dann habe ich auch diese Fotografie-Sammlung sehr interessant gefunden. Und auf das aufbauend habe ich sehr viel Fotografie auch versucht anzukaufen. Und in der vorderen Zollernstraße haben wir auch ein ganzes Haus, das reine Fotografie zeigt.
Mhm. Und für die aktuelle Ausstellung jetzt,
was sind die
Schwerpunkte?
Ja, da haben wir auch versucht, so viele gewisse Schwerpunkte zu haben. Was wirklich ins Auge springt, was mir jetzt auch so auffällt, ist das, ob abstrakte, eben figurative oder die geometrisch-konstruktive Malerei, eigentlich Malerei selbst, in Österreich nach wie vor sehr stark vertreten ist. Und was auch sehr sichtbar wird, ist dieser direkte Übergang in die konzeptuelle Kunst, wie wir es dann bei Gerald Trockenschaub auch sehen können. Dann Fotografie wird auch sehr sichtbar, dass wir sehr viel haben. Und diese Fotografis, die ausgewählten Arbeiten der Fotografis, sind Arbeiten aus den End-60er, 70er Jahre, die eben zeigen, wie Fotografie damals im Denken total revidiert wurde. Es war eigentlich nicht mehr ein dokumentarisches Medium, sondern ist sehr auf konzeptuelle Basis übergegangen. Und diese Arbeiten der Künstler, die gezeigt werden, haben auch sehr viele Künstlergenerationen beeinflusst. Und dadurch hat sich die Fotografie eigentlich sehr geändert. Und jetzt haben wir eben neue Fotografien, also neu angekaufte Fotografien gezeigt, eben von Erwin Wurm, Schabus oder Lois Weinberger, und da wird das auch wieder sichtbar, wie das weitergeführt wird, dieses Konzeptuelle.
Mhm. Kann so eine Ausstellung quasi auch irgendwie so eine Art Trendmesser oder so irgendwie sein, dass man sieht, wo steht die Gegenwartskunst?
Es wird auf jeden Fall gezeigt, glaube ich, wie sich die österreichische Kunst irgendwie entwickelt, die bildende Kunst. Die Aktionskunst selbst auch noch ein Wirken hat, sei es jetzt bei Elke Christoffek, die auch auf die Darbietung des Körpers eingeht, wie es die Aktionisten gemacht haben. Oder auch in der Malerei, wenn wir einer der wichtigsten Vertreterinnen in Österreich sehen, die Maria Lasnik, die auch immer wieder auf diese Körperformen eingeht. Das findet sich dann auch bei Bruno Gironcoli wieder oder bei Erwin Würm in seiner Fotografie oder bei den Aktionisten. Also diese Verflechtungen werden sehr sichtbar in der Ausstellung. Also wir versuchen einmal sehr strukturell vorzugehen, jetzt auch bei den Ankäufen, wenn wir jetzt ein Gebäude haben, das neu ausgestattet werden will, dann versuche ich ein Konzept zu entwerfen. Nach diesem Konzept versuche ich auch den Ankauf der nächsten Arbeiten irgendwie zu schaffen und zu gestalten. Und allgemeines Ankaufskonzept ist einfach, dass wir österreichische Gegenwartskunst kaufen, sowohl junge Aufstrebende wie auch arrivierte Künstler, und wir nennen das jetzt seit 2 Jahren mit Blick in den Osten, dass wir auch osteuropäische Künstler ankaufen. Wir versuchen, vergessene Künstler anzukaufen oder auch ganz junge eben wieder. Was bei einer Sammlung, finde ich, auch wichtig ist, wenn man dann zu Arbeiten kommt, die noch nicht so teuer sind oder gerade nicht so teuer und einiges zeigen kann. Was mir auch immer ganz wichtig ist, ist, jetzt in Werkgruppen anzukaufen, nicht nur eine Arbeit eines Künstlers, sondern mehrere Arbeiten, um irgendwie die Kontinuität der Arbeit des Künstlers auch zu dokumentieren.
Mhm. Das heißt, Sie fahren ständig eigentlich rum?
Ja, ich bin die ganze Zeit unterwegs, besuche Ateliers, Galerien und schaue mir Ausstellungen an auf den Messen. Mhm. Also die Arbeit besteht sehr viel in Sehen und sich informieren.
Mhm. Wie groß ist die gegenwärtige ernstzunehmende Szene, die Landschaft, die Künstlerlandschaft in Österreich?
Doch sehr groß an und für sich, finde ich. Was für die Künstler wieder sich als Schwierigkeit gestaltet, weil natürlich der Konkurrenzdruck auch sehr groß ist. Und ein Künstler es auch sehr schwierig hat, der den ganzen Tag alleine in einem Atelier sitzt und sehr viel nachdenkt und sehr mit sich alleine beschäftigt ist und arbeitet, dann wieder andererseits nach außen muss und sich verkaufen muss und in die Galerien muss und Ausstellungen finden muss. Und ich stelle mir das als schwierige Arbeit vor.
Mhm. Man sieht in der Ausstellung auch einen Nietzsche zum Beispiel. Mhm. Sind Künstler wie er, oder also generell Künstler, die sich schon so weit etabliert haben und weltbekannt sind dort und unter, auch noch ein Thema für die PACA?
Ja, absolut. Wir kaufen immer wieder arrivierte Künste. Auch zum Beispiel die Werke von Wally Export, die wurden erst vor 2 Jahren angekauft, weil mir aufgefallen ist, dass wir eigentlich Aktionskunst so ziemlich, also die Aktionskunst der 60er, 70er Jahre schon sehr abgeschlossen haben, aber von Wally Export nur eine kleine Arbeit hatten. Und dann haben wir einige Arbeiten noch dazu gekauft. Das machen wir schon auch immer wieder. Wir haben auch jetzt einen Herbert Brandl dazu gekauft, der eben bei der Biennale ausgestellt hat. Also das auch. Es soll auf jeden Fall in die ganze Sammlung hineinpassen. Eben, wenn ich sage, Malerei ist ein Schwerpunkt und Fotografie und Aktionist, das betrifft ja, und dadurch, durch Aktionismus geht es ja auch in Konzeptkunst über. Das ist ja sehr weit und breit gefächert und es entwickelt sich irgendwie wie ein Baum, wenn Sie wollen. Es gibt so eine Wurzel und dann wächst der Baum mit den ganzen Ästen dazu und Zweigen dazu. Und so entwickelt sich das weiter.
Mhm. Zu sehen sind all die Exponate in den jeweiligen BACA-Häusern, sage ich jetzt mal.
Genau, in den Büroräumen, in den Filialen oder auch in den Gängen, in den verschiedensten.
Also sind zum Teil oder zum Großteil auch öffentlich zugänglich sozusagen?
Großteils öffentlich, ja.
Mhm. Wird da irgendwie speziell darauf hingewiesen, dass es diese Möglichkeit gibt oder ist das eher...
Nein, es ist einfach, wenn Kunden jetzt in eine Filiale kommen, fällt es ihnen schon auf und die Sachen sind beschriftet und ab und zu gibt es auch dann Veranstaltungen von den Filialleitern. Was wir machen, ist so bisher immer Mitarbeiterveranstaltungen, nur damit die Mitarbeiter auch die Kunst irgendwie besser verstehen und es ist einfach so, dass Kunst Fragen aufwirft und Leute irgendwie zum Nachdenken bringt und es ist oft Erklärungsbedarf da und das versuchen wir zu vermitteln.
Und es gelingt?
Es ist auf jeden Fall ein spannendes Unternehmen. Es ist auch interessant zu sehen, was dann, wie jeder etwas anderes in einem Kunstwerk sieht und es funktioniert ja irgendwie wie ein Spiegel, der reflektiert dann die Wünsche, Sehnsüchte oder gerade die Probleme, die man gerade hat. Und das ist immer ganz spannend zu sehen. Und das funktioniert gerade jetzt, finde ich, in einer Bank, wo die Leute damit tagtäglich konfrontiert sind, noch besser als in einem Museum, dass sie das ganz anders aufnehmen und verarbeiten. Veränderungen in der Gesellschaft werden zuerst eigentlich immer in der Kunst aufgezeigt. Und das ist mehr die Aufgabe auch, finde ich, zusätzlich. Und egal, ob sie jetzt anspricht oder nicht anspricht, wichtig ist einfach, dass sie spannend bleibt und dass ein Dialog bleibt und dass man sie nicht sofort irgendwie analysiert hat und verstanden hat, weil das wird dann etwas langweilig. Wenn wir von der Ausstellung ausgehen, zum Beispiel Gabi Trink aus, ihre Arbeiten sind auch so, dass sie manche Leute einerseits gefallen sie und dann stoßen sie wieder ab, weil sie beschäftigt sich halt mit diesen Schönheitsidealen, wie sie in Modezeitschriften oder in diesen Hochglanzmagazinen kolportiert werden und nimmt die wieder ganz auseinander und wie Frankenstein bietet sie sich mittels einer Collage, tut sie wieder zusammen. Und so entsteht eine Figur zwischen Monster und Schönheit. Es ist auch wieder eine Arbeit, die Fragen aufwirft. Und solche Arbeiten finde ich halt sehr spannend. Oder Simon Wachsmuth, diese schwarze, fünfteilige große Arbeit. Wenn irgendjemand zuerst hinkommt, denkt er sich, ja gut, es ist halt ein schwarzes, großes Bild, aber das ist immer eine konzeptuelle Idee dahinter geht, das muss man eben eigentlich sich erst damit beschäftigen, um es rauszufinden. Ohne den Aktionismus wären Gelatine, auch wenn sie mehr konzeptuell arbeiten, nicht zu denken eigentlich. Die sind aus dem herausgewachsen und ihnen ist es auch ganz wichtig zu provozieren. Dann gibt es auch Elke Christoffek, die halt nur im Katalog jetzt die Arbeiten abgebildet sind, weil sie sich in der Ausstellung nicht ausgegangen sind. Die haben keinen guten Platz gefunden. Aber sie ist natürlich, kommt auch irgendwie aus der Idee des Aktionismus, auch dieses Körperbewusste und auch diese Darbietung des Körpers und das Beschäftigen mit dem eigenen Körper. Aber wenn man will, eine Elke Christoffek ist auch wiederum sehr nah verbunden mit Diane Arbus, diese Künstlerin aus der Fotografis, die wir unten zeigen, weil die sich auch wieder mit diesen Körpern und so beschäftigt. Also es ist ganz interessant. Ja, natürlich. Also das entwickelt sich auch immer wieder. Nur heutzutage kann man, glaube ich, in dem Sinn schwieriger provozieren wie damals. Es gibt irgendwie andere Fragen, die aufgeworfen werden. Wie ein Damien Hirst in England, der sich eher beschäftigt jetzt, also zwischen Kitsch und Kunst. Ja, nicht, also das, wenn er jetzt diese Skull-Skulptur gemacht hat, das geht ja schon eigentlich in Dekoration und Kitsch über. Mhm. Also es ist eine andere Art. Mhm. Es ändert sich ja immer wieder.
Mhm. Ist das für die Kunstszene, also für die Künstler selbst gut, dass dieser Provokationsgedanke per se einmal wegfällt von vornherein?
Nein, weil es eine andere Art von Provokation, die sich weitet. Es ist nicht, mit, nicht diese gesellschaftliche Provokation, sondern es ist dann eine intellektuellere Provokation. Es gibt sie doch immer wieder. Wenn man will, bei den Dadaisten, bei Duchamp, war es eine andere Art von Provokation. Sie haben halt provoziert, was ist Kunst und wann wird Kunst zu Kunst. Und es entwickelt sich immer, es gibt immer wieder neue Themen. Halt jetzt weniger in Bezug auf die Gesellschaft, wie oft jetzt, wie man auch bei der Documenta sieht, wenn es ins Politische geht. Und es gibt halt verschiedene Themen. Ja,
da wollte ich auch gerade anknüpfen, Politik nämlich.
An und für sich finde ich, ist Politik ein Thema und Kunst ist ein ganz anderes Thema, aber manche Künstler.
Ja, viel fließt ein natürlich.
Ja, es fließt doch ein und manche Künstler, die sind damit einfach, die beschäftigen sich damit oder aus der eigenen Geschichte sind sie damit konfrontiert, wie Ramesh Dahar. Durch dass sie als Iranerin jetzt in Österreich lebt, hat sie oft diesen Fremdenhass erlebt und hat sich dann auch sehr in ihren Arbeiten beschäftigt, eben mit September 11. Und dann hat sie eine ganze Porträtserie gemacht und dann die nächste Porträtserie war über ihre Irak-Opfer, an die sie noch immer arbeitet. Und da fließt auch die Politik mit ein. Also für sie ist Politik sicher immer wieder ein Thema. Also es geht schon immer ums Konzept. Auch wenn sie malerisch arbeitet, geht es ihr eigentlich um das Konzept dahinter. Und da gibt es so einige. Oder sie beschäftigen sich mit der Umwelt und dieser Glashausfunktion und so weiter. Und das fließt eben, das auch eine Art Übergang, eben weil sie gesagt haben, Aktionismus. Und das ist jetzt der Übergang eben in diese Konzeptkunst, was sich sehr jetzt nicht nur in Österreich, aber überhaupt in der Kunst sehr entwickelt hat.
Wenn jetzt zum Beispiel so Aktionskunst im öffentlichen Raum sozusagen hängt, also in einer Filiale zum Beispiel, gibt es da irgendwie, machen Sie da irgendwie so Umfragen bei den Kunden, wie das ankommt, ob das ankommt, oder so Meinungsbildung?
Ja, also es ist schon so, dass die Leute darauf reagieren. Aber was uns auch wirklich wichtig ist, ist, dass wir jetzt nicht nur Kunst hängen wollen, wie Stiche oder so, wo die Leute es überhaupt nicht bemerken. Es ist ja auch interessant, wenn Leute reagieren und eine Art von Kommunikation entsteht. Das ist auch die Idee der Kunst. Natürlich muss sie nicht immer nur provozieren. Ja, das ist auch nicht der Gedanke. Nur heutzutage ist die Aktionskunst schon sehr akzeptiert und Gott sei Dank ist es nicht mehr so ein Problem, wenn man gewisse Bilder von Nietzsche oder so sieht. Und sie hängen auch bei manchen Vorständen. Ein Vorstand hat auch einen großen Nietzsche bei sich hängen. Und ich habe noch nicht gehört, dass ein Kunde irgendwie eine negative Äußerung gemacht hätte. Ich habe aber schon einmal erlebt, da hing ein Nietzsche in der Schöllerbank. Und da gab es schon einige Kontroversen. Da waren die Mitarbeiter selbst dagegen, weil sie gemeint haben, sie sind Vegetarier.
Danke fürs Dranbleiben und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.